Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder mal aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 44 mit unserem Gast Matthias Oberem, Geschäftsführer bei der Tenbrink Projektplan GmbH und dem Thema Umbau im Umbau. Ja, Matthias, lieben Dank, dass du hier bei uns aufschlägst. Sensationell. Nochmal ein großes herzliches Willkommen. Und gerade zu Beginn stell dich doch gern mal vor, ein bisschen was zu deiner Person, zu deiner Funktion und dem Unternehmen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Volker, lieber Ralf. Ganz spannendes Thema, deswegen bin ich heute einfach mal mit dabei, um die Business Liga auch näher kennenzulernen. Von meiner Person, wie gesagt, ich bin jetzt Geschäftsführer bei der Firma Tenbrink Projektplan und Tenbrink Hotelplan GmbH, ein inhabergeführtes Unternehmen in der vierten Generation. Wir sind hauptsächlich in 5 Branchen unterwegs, wo wir Innenausbauprojekte planen, bauen und umsetzen. Das ist der Bereich Gastro, der Bereich Retail, der Bereich Hotellerie, Health and Care und Office. Also ein sehr breit gefächertes Paket, aber ansonsten geht es dann doch immer wieder um Innenausbau in allen Varianten. Die Produktion ist so aufgestellt, dass wir mit 40 Mitarbeitern auch einen großen Anteil aller Möbelprojekte selber produzieren können. Und wie gesagt, wir sind in der vierten Generation bin mit 4 Geschäftsführerkollegen verantwortlich hier für den ganzen Ablauf. In den Bereichen, wo ich meine Kernkompetenzen oder meine Kernverantwortung habe, ist das gesamte Thema Projektentwicklung. Dazu gehört das Planungsteam dazu, da gehört die Kalkulation, Projektentwicklung auch im Sinne der Kundenberatung, bis irgendwann mal die Tinte trocken ist im Vertrag. Dafür bin ich verantwortlich bei der Firma Tenbrink.
Super, vielen Dank, Matthias. Auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen hier in der Business Liga. Ich finde es ganz super, dass du heute hier aufschlägst. Und ja, du hast dich ja schon gut vorbereitet, wie ich verstanden habe. Von daher wird mich die Frage nicht überraschen. Trotzdem werde ich sie auch stellen zum 44. Mal. Auf welcher Position würdest du dich denn selber, wenn du dein eigener Coach wärst, aufstellen?
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen die alte Spielerfigur. Ich bin tatsächlich, oder habe mir gedacht, ich bin der Libero, den es ja eigentlich heute gar nicht mehr so richtig gibt. Ist ja wegrationalisiert worden. Aber Libero ist für mich so ein typischer ein typischer Part, wo ich sage, auf der einen Seite bin ich Gestalter und Entwickler und tatsächlich auch im Sinne meiner Verantwortung als Geschäftsführer eigentlich Umsetzer und Macher, also Ärmel hoch und Gas geben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, bin ich aber auch ein rückwärts gerichteter Libero, der genauso im Sinne des Unternehmens als Ausputzer agiert und wirklich auch überall hinten versucht, das Tor auch dicht zu halten.
Ja, das ist eine spannende Rolle, Matthias. Also für die jüngeren Zuhörer, der Libero, kann man sich nochmal anschauen in den seriellen Medien, Franz Beckenbauer beispielsweise. Ja, das ist der, der hinten steht. Und genau wie du das gerade perfekt beschrieben hast. Ne? Also heute gibt es den ja leider nicht mehr.
Sehr, sehr sympathisch, Ralf. Das war ja, als wir zusammengespielt haben und ich, Matthias, als Youngster mit 17, glaube ich, das erste Mal eingewechselt wurde in der ersten Bundesliga. Da habe ich auch direkt Libero gespielt, war natürlich maximal überfordert.
Du hast ja gute Mitspieler.
Ich hatte ja dich, genau.
Das ist der Vorteil an einem Mannschaftssport.
Ja, genau. Super. Matthias, sag doch mal so, Umbau im Umbau ist ja der Titel. Also die Themen in deiner Branche, ne? Mit dann noch, habe ich auch noch mal gedacht, wo du so erzählt hast, Familienunternehmen, ne? Vielleicht ist das nochmal ein Thema für sich, wenn du erzählen magst, ne? Dann mach gerne, wenn nicht, dann nicht, ist auch okay. Aber so, das sind ja wirklich Veränderungen im Markt, ne? So, erzähl doch mal da gerne für uns und unsere Zuhörer, was da vielleicht in der Vergangenheit so eine Herausforderung war oder aktuell, was dabei gut läuft, was dabei vielleicht so Stolpersteine sind.
Man muss ganz klar sagen, Umbau im Umbau ist, glaube ich, ist aber ganz relevant für jedes mittelständische Unternehmen. Unabhängig davon, dass jetzt wir in vierten Generation unterwegs sind mit der Firma Tenbrink, man muss ganz einfach sagen, wir haben eine Entwicklung gehabt, die auch nie aufhört, von der klassischen kleinen Schreinerei, also wirklich der Urgroßvater hat noch Kirchenbänke produziert, bis hin zum wirklich Generaldienstleister für Umbauprojekte in der größten Geschichte. Das sind einfach Sachen, wo jedes Mal die Strukturen angepasst werden muss, die Arbeitsweisen, die Methoden, die Softwaren, die man braucht. Man muss immer up to date sein, damit man überhaupt ich sag mal, mit auch Marktbegleitern mithalten kann. Das hat genauso gut damit zu tun, dass auch Führungskulturen oder Führungsstrukturen sich verändern. Natürlich sind die früheren Generationen eher ein bisschen autoritärer unterwegs gewesen. Aber ich sage jetzt mal, in unserem jetzigen Unternehmen, auch mit unserer Inhaberin, der Annabel Tenbrink, haben wir wirklich ein werteorientiertes Unternehmen, wo auch wirklich mit den Mitarbeitern und mit den Kunden auf Augenhöhe gearbeitet wird. Und diese Unternehmenskultur, die ist gar nicht mehr wegzudenken. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dieses Umbruchs im Umbruch. Man muss sich da auch definitiv weiterentwickeln. Und das ist eines der Themen, die uns insbesondere in den letzten Jahren begleitet. Thema Fachkräftemangel, Nachwuchsgewinnung. Ich meine, wir sind auch nicht der Nabel der Welt, was die geografische Seite angeht. Aber ich sage mal, gute Leute zu kriegen, dafür muss man auch einfach viel investieren. Und das nicht nur in Richtung von Invest, sondern auch wirklich authentisch und vom Herzen her. Und dann kann man auch ein solches Unternehmen weiterentwickeln, weiter umbauen und Ähnliches. Und deswegen glaube ich, in diesem Bereich haben wir uns die Latte sehr hoch gehängt und das hat natürlich auch Auswirkungen. Die Schreinerei von damals sieht natürlich auch nicht mehr aus wie die Schreinerei von heute. Also wir haben unsere Schreinerei dahingehend umstrukturiert, dass wir nicht mehr, ich sag mal, eine einfache Produktionsbetrieb sind, sondern wir haben eine sogenannte Swinging Production. Das heißt, wir schwingen im Projekt und mit unserem Kunden und wir bauen innerhalb von 5 Werktagen jedes Möbel und jedes Projekt in der gesamten Abwicklung des Produktionsablaufes bis hinten zum Transport, zur Spedition oder zur Verpackung. Und das ist schon außergewöhnlich und das hat dann auch nichts mehr, Stand heute, mit der kleinen schnuckeligen Schreinerei zu tun, sondern hier muss wirklich effizient gearbeitet werden. Wir brauchen Top-Leute. Das geht also auch in dieser Swinging Production. Unsere Mitarbeiter schwingen mit. Wir haben also Mitarbeiter, die zwischen 3, 4 Arbeitsplätze können, bis hin zu unseren Leistungsträgern, die 9 oder 10 Arbeitsplätze können. Und das bietet uns halt genau diese Chance, so flexibel an jeder einzelnen Maschine, an jedem einzelnen Möbel in der Produktion auch agieren zu können. Und auf der anderen Seite...
Wenn ich da mal kurz reingehen darf, ja? Matthias, super spannend.
Ja, gerne.
Vor allem dieses Thema Agilität, das reizt mich jetzt natürlich. Also das, was du gerade geschildert hast, das habe ich ja so noch nie gehört. 2 Fragen dazu. Die erste, ich habe in eurem Claim bei Tenbrink, da steht The Generalist mit so einem E in Klammern. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Aber zu deiner konkreten Ausführung gerade habe ich mich gefragt, produziert ihr in Deutschland oder macht ihr das all over the world? Wie seid ihr da aufgestellt? Vielleicht kannst du da kurz nochmal drauf eingehen.
Ich starte mal kurz mit der zweiten Frage. Wir produzieren definitiv alles in Stadtlohn. Es gibt natürlich Teilmöbel, die wir auch im Osten einkaufen. Man ist einfach auch in einer gewissen Preisstruktur unterwegs, wo man verschiedene Wege gehen muss. Aber wir haben jetzt keine verschiedenen Produktionsbetriebe irgendwo verteilt, sondern alles andere, was bei uns produziert wird, wird theoretisch in Stadtlohn produziert. Und vom Claim ist ganz klar, das ist dieses Wortspiel. Auf der einen Seite sind wir ein Generalunternehmer, ein Generalist. Also wir sind ein Dienstleister, um dem Kunden wirklich das gesamte Projekt abzugeben mit allen Nahtstellen, mit allen Verantwortlichkeiten und mit allen Dienstleistungen, die damit zusammenhängen. Aber wir sind auch Realist. Das heißt, wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden und wir realisieren diese Projekte auch mit einer, wie gesagt, mit einer Ruhe, mit einer hohen Kompetenz. Und das soll dieses Wortspiel auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen.
Ich bin nochmal bei dem Familienunternehmen-Thema dran. Also weil wir auch gerade an, nochmal hier, Spieltag 42, ne, hatten wir mit Arthur Wagner von Braun Büffel auch die Geschichte, die so mit den Lederportemonnaies, dass die in Corona-Zeiten dann nochmal ihren Online-Shop aufgebaut haben und da auch halt diesen Change hatten. Ne? So, habt ihr da noch so ordentlich Energie in die Hand nehmen müssen, um das voranzutreiben? Oder war das lief das so Stück für Stück, weil das so nachvollziehbar war und jeder eigentlich gleich auch so gewartet hat, dass das passiert?
Nein, ich glaube schon, dass das auch in den verschiedenen Steps und in den vielen letzten 5 bis 10 Jahren wirklich harte Arbeit war. Ich sage jetzt auch mal wirklich Grundlagen zu entwickeln. Man hat das ja nicht alles schießt das ja nicht alles aus der Hüfte. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Das ging so weit, dass natürlich ein Leitbild entwickelt worden ist. Wir haben eine Vision 2030 entwickelt, wo wir auch wirklich Themen wie Arbeitgeber, Kunde, Netzwerkpartner, Ehrlichkeit, Exzellenz und Dynamik auch verhaftet haben. Das muss natürlich auch so entwickelt werden, dass es jedem Mitarbeiter verständlich und klar ist. Also man muss es auch transportieren, was daraus entwickelt und erwirkt wird. Dann haben wir uns nochmal vor 2 Jahren aufgrund auch natürlich, man hat auch immer mal ein bisschen Unruhe im Unternehmen, aber wir haben uns dann auch in der Führung eine Führungsleitlinie auferlegt und entwickelt. Und das sind Sachen, glaube ich, da gibt es auch eine ganz klare Erwartungshaltung von den Mitarbeitern. Man muss authentisch sein, man muss überzeugen, man muss die Sinnhaftigkeit entwickeln und so weiter, damit die Mitarbeiter einem hinter einem stehen und auch wirklich, ich sage mal, am gleichen Strick ziehen und Hackengas geben. Weil wir haben natürlich einen großen Wettbewerb, wir müssen ordentlich arbeiten, wir müssen relativ fehlerfrei arbeiten und so weiter. Und das funktioniert auch wirklich nur, wenn das gut entwickelt ist und wenn es wirklich auch teilweise mit den Mitarbeitern entwickelt wurde, also nicht nur von top-down, von oben runter kommuniziert wird. Und da ist, glaube ich, schon viel Arbeit und viel Energie investiert worden, da jeden mit an Bord zu bekommen und an Bord zu halten.
Finde ich super spannend, was du da gerade sagst. Also auch für einen Mittelständler ja auch immer, also wir sind ja auch gehobener Mittelstand, ein bisschen größer als ihr, aber das Thema Vision, Strategie, Leitbild sind ja schon wichtige Elemente, die Orientierung geben. Und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, weil ihr habt ja, unterstelle ich jetzt mal, wenn ihr eine eigene Produktion habt, habt ihr ja unterschiedlichste Mitarbeiterprofile, ne? Also Blue Collar, die dann wirklich am Holz oder wo auch immer ihr dann arbeitet, arbeiten, bis hin zu den Strategieleuten, die dann Unternehmensentwicklung machen. Wie habt ihr das so transportiert und kommuniziert, die Elemente?
Ja, wir haben es immer versucht, irgendwie auch pragmatisch zu machen. Also da keine, sag mal, keine Raketenwissenschaft oder ich sag mal auch irgendwie ein super komplexes Prozessdiagramm draus zu entwickeln, sondern wirklich, dass es auch einfach und verständlich ist. Und klar, wir haben die Herausforderungen vom, ich sag mal, hoch ausgebildeten Ingenieur bis hin zum Helfer im Lager, in der Produktion, das auch da wirklich alle Mann an Bord zu kriegen und zu halten. Und da muss man auch in der Kommunikation wirklich, glaube ich, klar und verständlich und aber auch nicht super kompliziert sein. Und ich glaube, das ist auch Teil dieser Authentizität, da nicht, wie gesagt, eine Raketenwissenschaft draus zu machen, sondern das auch wirklich ein bisschen auch hands-on-mäßig zu machen. Aber dann auch wirklich, ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass wir unser gesamtes Führungsteam natürlich mit an Bord haben. Die stehen dahinter. Und ich sag mal, auch nur wenn man wirklich, ich sag mal, selbst dahinter steht, kann man es auch vorleben und man kann es auch transportieren. Und da muss ich sagen, haben wir wirklich eine tolle Mitarbeiterschaft, die da auch wirklich mitgeht.
Und, also teile ich total mit den Erfahrungen, die ich mit Kunden der Unternehmensgröße, aber auch mit größeren Unternehmen, dass viel mehr angesagt ist bei diesen Themen, so Strategie, Mitarbeiterleitbild, dass da weniger mehr ist, um den Fokus zu behalten. Und ich erinnere mich so auch noch Anfang, so die Nullerjahre, dass da viel, viel aufgebaut wurde, super analytisch, sehr groß, und dann hatten die Führungskräfte und auch Mitarbeiter gar keinen Bock mehr da drauf. Es war wirklich so viel Arbeit dann, und ich konnte das auch verstehen, ne? Da war großes Gejammere am Ende des Jahres, Beispiel Mitarbeitergespräch, wo Gott, das jetzt noch alles, ne? Da habe ich natürlich auch mal gedacht, ja gut, wenn ihr jetzt aber übers Jahr hinweg auch mal miteinander sprecht, dann ist das jetzt, geht das auch in 20 Minuten oder einer halben Stunde, ne? Dann ist das ja nur mal abhaken, über was man das ganze Jahr drüber gesprochen hat. Aber insgesamt total oversized, ne? Diese gute Mischung, wie du das auch bei euch beschreibst, zwischen, ja, es gibt ein Gerüst, an dem man sich langhangeln kann, das braucht man auch als Unternehmen, um wissen, wie ist die Mannschaft unterwegs, aber auch nicht zu analytisch der Methode wegen oder sowas, das aufzuziehen. Ne? Das passt dann auch nicht.
Vielleicht nochmal auch als Ergänzung dazu, was auch so ein bisschen meinen persönlichen Lebensweg angeht. Ich bin jetzt seit 25 Jahren, also ich bin seit 35 Jahren in der Branche unterwegs, bin seit 25 Jahren als Geschäftsführer im Mittelstand unterwegs und auch immer Innenausbaubetriebe und Spezialisten aus diesem Bereich. Und überall bei allen Firmen war wirklich die Notwendigkeit für ein solches Miteinander wirklich, ich sag mal, an vorderster Front, wo ich auch viel lernen konnte. Was auch viel ausmacht, und das betrifft auch meine Geschäftsführerkollegen, wir haben alle, oder in jedem Fall jetzt auch, weil ich jetzt hier gerade sitze, ich habe das auch von der Pike auf gelernt. Ich bin also gelernter Tischlermeister, ich bin Betriebswirt. Ich habe mich da selber, ich sag mal, vom Auszubildenden jetzt bis zum Geschäftsführer entwickeln dürfen und entwickeln können. Und das ist auch eine Thematik der Authentizität, mit was die gesamte Mitarbeiterschaft angeht. Auf der einen Seite habe ich es von der Pike auf gelernt, was ist immer hilfreich. Das heißt, ich weiß, wovon ich spreche und habe halt auch 35 Jahre Berufserfahrung. Aber ich sage es mal, es muss auch nicht, wie gesagt, hochwissenschaftlich und hochkomplex sein. Dafür sind wir nun mal im Mittelstand und dann muss auch mal das Hands-on-mäßige sein. Und das passt auf meiner, sag mal, Lebensvita eigentlich sehr gut und hat mich immer auch, ich sag mal, bestätigt in meinen Wegen, in meinem beruflichen Leben.
Aber vielleicht, Matthias, kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie sich das denn bei euch in der Branche verändert hat? Du hast ja eben gesagt, du bist der Libero, ne? Wir haben ja beim Sport schon gesehen, die Rollen haben sich ja auch verändert. Ich habe jetzt bei meinen Kindern erlebt, wenn da der Coach in der Bundesliga eine Ansage macht, dann hat der ganz auf einmal ganz andere Rollen. Ne? Oder natürlich spielen die dann ein anderes System und dann gibt es auch andere Ansagen. Und das ist ja sicherlich bei euch in der Branche auch so. Also ich denke, du wirst heute noch so eine Kirchenbank zimmern können, aber ihr habt ja trotzdem andere Prozesse, ihr habt ja andere Verfahren. Wie hat sich das denn entwickelt? Macht ihr das alles noch selber von Hand oder habt ihr da sicherlich irgendwelche Maschinen oder wie ist da der Fortschritt in den letzten Jahren gewesen?
Also ich beziehe das jetzt nicht nur auf die Produktion, sondern auch aufs Gesamtunternehmen. Natürlich haben wir, würde ich sagen, das meiste wirklich komplett alleine entwickelt, haben wirklich auch vielseitige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit verschiedenen, ich sag mal, Talenten und Ausbildungen. Und das hat sich wirklich dann immer entwickelt und wurde aber auch immer unterstützt, muss man auf der einen Seite sagen. Was man dann schon trotzdem auch ab und zu braucht, dass man die Unterstützung reinholt, auch nochmal wirklich, was die Unternehmensentwicklung, was eine Visionsentwicklung angeht. Das haben wir nicht alles aus der eigenen Hüfte entwickelt. Auch diese Swinging Production, das war ein Konzept, was ein Spezialist entwickelt hat, was wir dann auf unser Unternehmen adaptiert haben. Also wir haben uns dann an den Punkten, wo es dann auch super wichtig und auch wo es das gesamte Unternehmen auch betrifft, haben wir uns auch Unterstützung geholt. Und deswegen, glaube ich, sind wir da auch erfolgreich.
Die Swinging Production, das finde ich ganz spannend.
Die Swinging Production ist so, dass wir in allerletzter Konsequenz alle Aufträge bearbeiten. Die Aufträge werden so sortiert, dass wir in der gesamten Produktion gleichmäßige Auslastung haben an jeder Maschine, an jedem Arbeitsplatz, an jedem Bereich. Wir haben die großen, also die wichtigsten Großmaschinen sind immer doppelt besetzt. Das heißt, wir können mit zwei Plattenaufteilsägen, mit zwei CNC-Maschinen, mit zwei Kantenmaschinen agieren. Und dann, sag mal, kann es sein, dass die Mitarbeiter die Arbeitsplätze unterschiedlich, ich sag mal, belegen. Mal brauche ich 2, 3 Mitarbeiter mehr in dem Bereich, mal in dem Bereich. Dann brauche ich wieder welche in der Oberfläche. Dann brauche ich wieder jemand bei der Endmontage, das schwingt extrem unterschiedlich, was auch immer für Möbel gerade in die Produktion reingegeben werden. Und das kann aber auch so sein, dass die Mitarbeiter dann mal einen Tag haben, wo sie 6 3/4 Stunden arbeiten oder ich sag mal ein Auftragsvolumen von 6 3/4 Stunden haben, dann mal wieder 7,5 Stunden, am nächsten Tag vielleicht 8 Stunden 15 Minuten. So, das heißt, die Woche ist alle unterschiedlich so immer, dass es genauso funktioniert, dass alle Bereiche gut ausgelastet sind und dass tatsächlich jedes Möbelteil innerhalb von 5 Werktagen durch die Produktion gehen kann. Und es gibt nur ganz wenige Möbel, wo es nicht funktioniert, dann das läuft natürlich dann auch mal ein paar Tage länger und das gibt dieser Prozess auch her. Aber der Rest ist wirklich so, dass wir, und das hat auch was mit der Unternehmensstrategie zu tun und auch mit dem Wandel auf unserer Kundenseite. Es gibt keinen Kunden mehr, der sagt, bau mir bitte 500 Tische und stell die auf Lager, damit ich die abrufen kann. Das heißt, die ganzen Lagerkosten, die Vorfinanzierung, die Strukturproblematik, dann auch sich eine Produktion voll zu machen, weil 500 Tische durchgeschoben werden und man damit, sag jetzt mal, 2, 3 oder 4 Wochen ausgelastet ist und nichts anderes produzieren kann, das ist damit alles vom Tisch gefegt worden. Und so produzieren wir wirklich just in time. Wir müssen sicherstellen, dass die Sachen gut vorbereitet sind, alle Zukaufteile da sind, das Material muss da sein und dann geht das in 5 Tagen durch. Wir haben keine zusätzlichen Lagerkosten und wir packen wirklich das Möbel hinten auf den LKW und es geht am Montagmorgen zur Baustelle zeitgerichtet. Und das ist schon ein Riesenwandel für zumindest mal den gesamten Produktionsbereich.
Und nochmal eine Anschlussfrage. Wenn ich jetzt vielleicht, hinkt der Vergleich so ein bisschen, aber mit Automotive vergleiche, ich war da mal in der Produktion, da ist ja viel automatisiert und die Rolle der Mitarbeitenden ist da eher eine Qualitätssicherung. Wie ist das bei euch?
Natürlich gibt es den Bereich, denn es jetzt bei uns heißt es Arbeitsvorbereitung, wo ich sage jetzt mal, das Möbel entwickelt wird, da wird es gezeichnet, da werden die Daten an die jeweiligen Maschinen versendet. Aber nee, unsere Tischler und unsere Schreiner haben wirklich noch auch die Verantwortung, ihr Produkt, ihren Job und ihren Arbeitsplatz wirklich auch eigenverantwortlich zu machen. Die Mitarbeiter koordinieren auch ihre eigene Arbeitszeit. Das heißt, wer an welcher Maschine steht, wer zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Also die gesamte Kapazitätsplanung macht bei uns nicht der Produktionsleiter, sondern das macht die Mitarbeiterschaft, sodass die immer dafür verantwortlich sind. Ich sag mal, abends um 17 Uhr muss das und das Arbeit soll erledigt sein. Und natürlich hat jeder, wir haben so eine Verantwortlichkeits- oder Leisten- und Verantwortungsthematik entwickelt, auch für die Produktion. Jeder ist für seinen Arbeitsschritt vollumfänglich verantwortlich. Und wenn dann mal was kaputt ist, wenn mal was falsch produziert worden ist, klar sind wir digitalisiert, aber trotzdem sind wir noch ein Handwerksbetrieb. Also wir glauben, wir können das nicht mit Automotive oder Ähnliches vergleichen. Mhm. Aber trotzdem ist alles Barcode organisiert. Das heißt, wenn irgendein Teil dann kaputt ist, dann wird dieser Barcode eingescannt, wird eben neu produziert, in den Produktionsfluss wieder eingebunden und dann wird der Fehler oder das Problem auch sofort beseitigt. Und am Schluss wirklich der allerletzte, der dann das Ding auf eine Palette stellt und schön verpackt, da gibt es nochmal natürlich eine finale Qualitätskontrolle, damit das Ding wirklich bei der Kürze der Zeit auf der Baustelle wird es ja sofort am nächsten Tag gebraucht, dass wir wirklich hundertprozentig sicher sind, was unseren Betrieb oder unsere Produktion verlässt, ist picobello.
Also Wahnsinn, finde ich sehr beeindruckend, Matthias. Ich habe, als du so erzählt hast, immer noch an meine Zeit bei Ford gedacht. Wir hatten ja auch an Spieltag 40 Karl Anton hier, den ehemaligen Fertigungsleiter bei Ford Europe. Da war ich selber als Inhouse-Consultant in der Fiesta Endmontage. Und die hatten auch das Thema natürlich Job Rotation, so dass sie da überall möglichst vielfältig eingesetzt wurden. Und ich weiß noch, dass das echt, boah, da musste man wirklich dran sein, dass die Leute da an diese Stellen auch gehen, weil die natürlich, ist ja ganz menschlich, an ihren Lieblingsstellen waren, denen ihnen besonders Spaß gemacht haben. Dann Stichwort Change, ist ja was Neues, immer Energieaufwand. Dann hatte man auch einfach keinen Bock, was Neues zu machen. Ja. Und dann war aber manchmal in Stresszeiten, hattest du da nicht einen Ersatz oder überhaupt eine Person an der Maschine, ne? Dann ist da jemand anderes reingegangen und das hat natürlich auch Auswirkungen langfristig auf die Qualität, wenn der Status so ist. Jetzt hatten die natürlich nicht so ein individualisiertes Geschäft, wie du das jetzt beschrieben hast, denn da flossen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Fiesta da am Tag vom Band. Aber nichtsdestotrotz ist das ja jetzt mal eine ganz andere Herausforderung, eine andere Art, ne? In dem, wie du es beschrieben hast, was da alles mit hineinkommt heute, ne? Mit der Komplexität, vielleicht auch der Unsicherheit, also dass wir auch nochmal da noch mal ein bisschen was erzählen könntest. Vielleicht gibt es ein Projekt, das du da so beschreiben kannst, also auch von Kundenseite her, wie deren Situation ist im Sinne von, ja, das machen wir jetzt, wir machen das, hier Tenbrink, leg mal los oder ach nee, da ist uns noch was quer reingeschossen oder auch bei euch mit Lieferketten und so, ne, den ganzen Wandel.
Gut, das ist auch vom Grundthema natürlich immer eine Riesenherausforderung. Vielleicht auch nochmal diese Vielschichtigkeit. Wir waren jetzt relativ produktionslastig gerade mit den letzten Kommentaren von meiner Seite. Wenn man auch mal sich überlegt, was wir im Bereich Innenausbau machen. Also wir bauen ja als Generalübernehmer wirklich schlüsselfertig. Und was auch zum Thema hier Umbau im Umbau unseres heutigen Themas wirklich passt. Wir sind natürlich früher ein normaler Ladenbauer gewesen, in Anführungsstrichen. Man sagt immer flapsig Ladenbauer. Das heißt, man hat sich mal 200 Quadratmeter eine Fashionfläche oder mal eine kleine Gastro gebaut oder ähnliche Geschichten oder mal einen kleinen Lebensmittelhandel. Aber wir bauen inzwischen von einem paar tausend Euro Shop-in-Shop-Store bis hin zu einem 20 Millionen Komplettausbau für ein Hotel. Und das ist natürlich im Umbruch, was auf der einen Seite unsere interne Prozessoptimierung angeht, unsere Wege, unsere Mitarbeiter, die Kompetenzen, die wir haben müssen, trotzdem auch ein Riesen-Change oder ein Riesen-Umbau in den letzten, sag mal, 10, 15 Jahren gewesen, damit das überhaupt funktioniert, weil die Anforderungen sind natürlich immens unterschiedlich. Und da ist, glaube ich, auch viel, viel Energie und viel Zeit investiert worden. Und da haben wir auch wirklich Gott sei Dank auch tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an Bord, die das überhaupt nur möglich machen. Und wenn man dann nochmal in diese Umbruchgeschichte sehen und ich sag mal, dass wir gerade in der Prozessoptimierung sind, wir haben so viele individuelle Nahtstellen, individuelle Verantwortlichkeiten, die es hier wirklich auch notwendig machen, bei dieser Bandbreite an Projektvielfalt und Projektgröße da wirklich sauber aufgestellt zu sein. Und das ist schon auch eine Herausforderung, muss man ganz klar sagen.
Und du hast gerade Hotels angesprochen. Das hattest du gerade in der Anmoderation auch gesagt, dass ihr auf zwei Standbeinen steht. Kannst du uns da nochmal mitnehmen? Warum habt ihr euch für Hotels entschieden? Warum nicht andere Gebäudetypen oder Gebäudearten oder Branchentypen in dem Umfeld Immobilien?
Das kann ich jetzt gar nicht, weil es ja auch natürlich schon ein bisschen länger her ist, als ich beim Unternehmen bin.
Das war schon immer so, oder?
Das war schon lange so. Hotellerie war einfach irgendwann ein spannender Bereich. Da ist auch die zweite Gesellschaft für gegründet worden, einfach um das auch im Bereich der Außenwirkung des Marketings auch wirklich klar zu positionieren. Wir sind Spezialisten für zum Beispiel bei der einen Firma Gastro, Retail und Health and Care. Und wir sind auf der anderen Seite aber auch Hotelspezialisten. Dafür ist dann die Hotelplan gegründet worden ist. Und wir haben immer, also eben gerade im Hotelbereich ist so viel Bewegung, so viel Investitionsvolumen unterwegs, dass es für uns immer interessant war. Und das zeigt sich auch in der Historie. Wir haben als Hauptkunden so einen Kunden wie Motel One, für den wir wirklich einige Häuser im Jahr kernsanieren und auch zum Thema Bauen und Sanieren. Wir gehen ja immer in den, sag mal, in den Bestand. Also entweder gehen wir in irgendwelche Retailflächen oder in irgendwelche alte Gastroflächen, die entkernt werden müssen und neu gebaut werden müssen. Aber auch bei der Hotellerie ist eins unserer absoluten Stärken, ein Riesenhotel umzubauen im laufenden Betrieb. Das heißt, kein Hotel möchte für ein halbes Jahr sein Haus zumachen und keine Zimmer mehr verkaufen, sondern wir sind dann gefragt, mit so wenig Beeinträchtigung wie möglich, ich sag mal so in dem Stile Etage für Etage, dann Kern zu sanieren, bis hin wirklich zur gesamten technischen Gebäudeausstattung, was auch nicht selbstverständlich für einen Innenausbauer ist, der das alles im eigenen Haus hat. Und da muss man auch sagen, was Umbau angeht, wir haben uns die ganzen technischen, ingenieurtechnischen Leistungen, Elektrotechnik, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, haben wir uns wirklich eigene Mitarbeiter an Bord geholt, damit wir auch auf der einen Seite den Kunden gut beraten können und auf der anderen Seite aber auch überhaupt solche komplexen Projekte sauber umsetzen zu können. Und das ist einer der absoluten, nicht Neuigkeiten, aber das ist für einen Innenausbau eher untypisch und da sind wir schon vor vielen, vielen Jahren den Weg gegangen, wie gesagt, das selber im Team aufzubauen und zu entwickeln.
Oh, super spannend. Das direkt noch eine Anschlussfrage, weil wir eben über auch Herausforderungen gesprochen haben. Ich hatte hier noch auf meinem Zettel stehen, Corona und Energiekosten. Ne? Das sind ja so zwei schon disruptive Effekte gewesen. Also Energiekosten jetzt im Zusammenhang auch mit dem Ukraine-Krieg, die vielen Firmen, gerade die in Deutschland ansässig sind, die in Deutschland auch produzieren, die schon sehr belastet haben. Ne? Zum einen Corona, das, wenn ihr eine Produktion habt, dann müsst ihr ja irgendwie vor Ort sein, denke ich mir, aber auch beim Kunden, wenn da keiner mehr ist, war sicherlich auch eine Herausforderung. Wie seid ihr mit diesen beiden Themen umgegangen? Wie seid ihr da rausgekommen?
Zum Thema Energiekosten sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir haben auf allen unseren Hallen Photovoltaik. Darüber hinaus haben wir wirklich einen extrem großen Spänebunker. Das heißt, alles, was wir an Holzabfällen, an Spänen und was auch immer in der Produktion entsteht, wird gesammelt und wird verheizt. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Unabhängigkeit, was Energie und Energiekosten angeht, weil wir sie zum größten Teil selber produzieren. Und deswegen, ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, mit diesen beiden großen Bausteinen, alleine glaube ich, mit dem Spänebunker heizen wir, glaube ich, 3/4 unserer gesamten Bedarfs im Laufe des Jahres selber. Und deswegen haben wir da gar nicht so eine Riesenabhängigkeit, Gott sei Dank, gehabt.
Sehr intelligent. Und Corona, war das irgendwie so ein
Ach so, genau. Thema? Corona war der zweite Aspekt. Da muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben. Gut, wir waren, glaube ich, sehr aktiv im Vertrieb. Wir haben den Vorteil in dem Fall, manche sagen ja von der Strategie, es könnte auch ein Nachteil sein, dass wir in 5, 6 Branchen unterwegs sind. Aber in dem Fall war es so, da gab es natürlich 2, 3 Branchen, die komplett eingestürzt und eingebrochen sind. Dafür haben die anderen Branchen Gas gegeben. Deswegen haben wir da wenig Probleme, Gott sei Dank, gehabt. Und wir haben auch Gott sei Dank auch ein paar Projekte gehabt, gerade in der heißen Zeit, wo wirklich der komplette Lockdown war, wo dann einige unserer Kunden gesagt haben, wir bauen jetzt erst recht, weil jetzt kann ich das Haus schließen, egal ob es jetzt eine Gastro oder ein Retail oder ein Hotel war. Wir schließen jetzt komplett, weil wir dürfen eh keine Gäste mehr aufnehmen. Dann nehmen wir jetzt die Investition und das Geld in die Hand, was wir eh fürs nächste halbe Jahr oder Jahr geplant haben und wir bauen weiter und haben durch Corona keine Probleme mit nicht verkauften Zimmern im Hotelbereich zum Beispiel oder ähnliches. Also da haben wir eigentlich Glück gehabt, dass wir ein paar oder einige Projekte hatten, die genau in dieser schlimmsten Phase dann auch wirklich mit Volldampf vorangetrieben worden sind, von Kundenseite auch.
Also ich muss das nochmal sagen, Matthias, ich finde das total beeindruckend, dass ihr da so aufgestellt seid, dass ihr so eine breite Palette an Kundenaufträgen annehmen könnt, ne? Also von einem einzelnen Ladenumbau oder einer kleinen Werbefläche bis zu Hotels. Also boah, da denke ich auch, wie du gesagt hast, das ist echt auch im Vorfeld vor allen Dingen so eine Abstimmungssache mit den Verantwortlichkeiten. Wenn das Szenario so und so reinkommt, dann agieren wir so und so. Die Prozesse müssen ja grundlegend stimmen. Die Verantwortlichkeiten, also wie häufig erlebe ich das, ist ja auch ganz normal, so, ne, auch in Unternehmen, dass dann eben Konflikte entstehen oder Unsicherheiten. Wer macht jetzt was? Ich dachte, du, nimm du ihn, ich hab ihn, so die Geschichte. Dass das dann einfach Stress bedeutet, ne? Bis zu einer Überforderung, bis zu einer schlechten Qualität an den Kunden und das dann gar nicht gut ist für alle, ne?
Man muss schon sagen, wir kochen auch nur mit Wasser. Natürlich gibt's auch bei uns mal Sand im Getriebe, nicht jede Schnittstelle funktioniert einwandfrei. Aber das Entscheidende ist, das zu erkennen und dann auch im Sinne der Kundenorientierung dann auch, ich sag mal, notwendig zu entscheiden, ich sag mal, Ärmel hochzutrempeln und dann, wenn es Probleme gibt, wir sind im Bauprojekt, also im Bauprozess, da gibt es immer irgendwelche Sachen, die anders laufen, als man gern hätte. Es ist auch nicht bei einem 10-Millionen-Projekt, dass wirklich jedes Problem vorher schon besprochen werden kann. Also es kommt auch im laufenden Betrieb immer mal wieder Themen, die dann auch entwickelt werden müssen. Und da haben wir Gott sei Dank starke Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da wirklich, ich sag mal, die Ohren aufhaben, die Augen aufhaben und, ich sag mal, auch dann im Krisenfall gut reagieren oder im Zweifelsfall dann auch Unterstützung natürlich von den Kollegen oder von uns in der Geschäftsführung kriegen. Und ich glaube, da ist die größte Stärke dran, weil man kann nicht 100% Bau vorplanen. Mhm. Und natürlich, wir können uns unsere Partner, wir haben ein Partnernetzwerk, das wie eigene Mitarbeiter teilweise für uns agiert, also wo wir uns auch darauf verlassen können. Das Einzige, was wir uns nicht aussuchen können, den Kunden, aber der Kunde ist trotzdem, wir haben tolle Kunden, also nicht, dass das falsch verstanden wird jetzt in so einem Podcast. Aber natürlich gibt es auch immer mal wieder Überraschungen, wo wir dann auch mit unserem Know-how, mit unserer Kompetenz dann auch wirklich Lösungen suchen müssen und ich sag mal, den Kunden begeistern wollen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja so bei Motel One, das ist ja jetzt kein kleines Unternehmen, ne? Dass man da auf Augenhöhe agiert, ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Aber Matthias, nochmal wir kommen auch schon fast zum Ende, aber ich habe jetzt noch eine wichtige Frage für die Zukunft. Du hast am Anfang auch gesagt, hier Fachkräftemangel, ich kann mir das gut vorstellen, bei uns wird ja auch sehr viel gebaut und wir bauen leider nicht selber, sondern wir machen das vergeben viel, aber merken halt, dass der Markt da total heiß ist gerade. Wir sind im Pipeline-Bau, ne? Das ist ein anderes Gewerk, ne? Aber da ist halt durchaus gerade Druck auf dem Kessel. Und wie geht ihr denn mit diesem Thema Fachkräftemangel um und wie stellt ihr sicher für die Zukunft, dass ihr diese tollen Mitarbeitenden, die du eben beschrieben hast, auch in Zukunft noch habt?
Ganz vorne an, wir sind natürlich bei unserer Größenordnung in der guten Lage, auch anständige und tolle Ausbildung anzubieten. Das heißt, wir bilden junge Menschen selber aus. Das ist auf der einen Seite natürlich, bilden wir den Tischler aus, wir bilden Industriekaufmann und Kauffrau aus, wir bilden technischen Produktdesigner und Designerin aus und wir bilden IT, also Systemadministration aus. Das heißt, da ist zumindest schon mal in vier Bereichen die Chance sehr groß, sag mal, sich den eigenen Nachwuchs gut zu erarbeiten, an Land zu holen und natürlich auch zu halten. Und wir haben tatsächlich eine hohe Quote, dass wir Azubis auch wirklich übernehmen, weil wir es auch selbst in der Hand haben, wenn wir eine gute Ausbildung haben, dass das natürlich auch einen Mehrwert hinterbringt. Ansonsten natürlich, ich habe es am Anfang irgendwann schon mal grob angedeutet, das Thema Leitbild, das Thema Mitarbeiterzufriedenheit oder Mitarbeiterattraktivität, nenne ich das jetzt mal. Wir machen schon eine ganze Menge. Wir haben ein Riesenpaket an Benefits, an Kleinigkeiten, Großigkeiten. Viele Sachen wird zwar immer gedacht, ja, das ist alles selbstverständlich. Ich finde das nicht selbstverständlich. Sondern das Unternehmen nimmt wirklich auch viel Geld und das auch wirklich von Herzen in die Hand, um wirklich auch ein Umfeld zu schaffen hier, dass die Leute und die Mitarbeiter sich einfach wohlfühlen. Und dann haben wir noch eine eigene, nennen das jetzt mal Ausbildungsakademie. Das heißt, wir investieren sehr viel Geld in Richtung Ausbildung und Weiterbildung für unsere bestehenden Mitarbeiter. Es geht ja nicht immer darum, immer neue Leute zu suchen, sondern auch die eigenen Mitarbeiter zu entwickeln, hat auch was mit Motivation zu tun, mit Verantwortungsübernahme, aber auch mit Agilität. Das heißt auch wichtig, dass die Talente und das Potenzial aus dem eigenen Team herauszukitzeln, da investieren wir auch eine ganze Menge Zeit. Und natürlich, wenn es darum geht, dann doch mal Mitarbeiter von außen dazu zu nehmen oder zu nehmen zu müssen, weil wir eine Lücke haben und Ähnliches, ist das natürlich von der Region nicht ganz so einfach, aber auch da in der Mischung aus einem Remote oder Homeoffice anbieten zu können und verschiedene andere Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, damit es auch immer auch einen Mehrwert gibt, wenn der oder die Mitarbeiterin nicht, sagen wir, in Stadtlohn oder in der nächsten Umgebung sind. Und man kann auch mal ein bisschen weiterspinnen. Das Thema Homeoffice ist ein wichtiger Baustein. Trotzdem haben wir die Erfahrung gemacht, aufgrund auch unserer Unternehmenskultur, dass der Großteil schon wirklich auch im Unternehmen sein sollte, weil wir einfach merken, wenn die Menschen dabei zusammen sind, gerade im Projektgeschäft, da steht man auch mal an einem großen Schreibtisch mit 4, 5, 6 Leuten. Das ist digital wirklich schwierig. Und aber auch, um eine Unternehmenskultur zu leben, muss man einfach doch präsent sein und vor Ort sein. Und deswegen ist es da wichtig, eine gute Mischung zu kriegen. Sind wir Stand heute eigentlich ganz gut dabei, wenn es darum geht, auch neue Mitarbeiter zu finden und zu suchen.
Und Matthias, mit Blick auf die Zeit, so vielleicht für so maximal 2, 3 Minütchen, aber nochmal den Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, wie sich das bei euch in der Branche oder bei euch im Unternehmen so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren vielleicht entwickeln würde?
Es gibt da gar nicht so die richtige Prognose dazu. Ich glaube, alles steht und fällt wirklich mit dem Auftreten des Unternehmens beim Kunden, mit der Qualität des Projektes. Das hat auch wieder mit Mitarbeiterpositionen alles zu tun. Nur dann kann auch gute Leistung gebracht werden. Wir leben natürlich davon, und ich glaube, das ist auch der Fokus, ich sag mal 70, 80% Bestandskunden oder Wiederholungstäter wirklich zu haben, wo die Leute wirklich gute Erfahrungen mit uns gemacht haben. Klar müssen wir auch gewisse Energie investieren in, ich sag mal Kaltakquise oder Neuprojektakquise. Aber am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, sind wir am besten damit bedient, wirklich mit tollen Partnern immer wieder zu arbeiten und die jedes Mal wieder zu begeistern. Und wir glauben auch langfristig, dass es der richtige Weg ist, auch diese Bandbreite an Projekten und Branchen zu bedienen. Das hat, wie gesagt, Corona gezeigt, dass man ansonsten sehr anfällig ist. Wir widersprechen auch den Leuten, die sagen, ja, du machst alles aber nicht richtig. Da sind wir definitiv anders aufgesetzt und das dürfen wir und können wir auch in den Projekten beweisen. Wir glauben einfach gerade dadurch, dass wir auch viele Bereiche sind ja übergreifend. Also ich habe in der Hotellerie, habe ich Gastronomie. Ich habe, wenn ich über Health and Care nachdenke, bei Senior Living, da sind auch mal Retail Stores mit drin, da ist mein Friseur mit drin, mal ähnlich. Also wir haben auch so viel Überschneidung in den Branchen, dass man auch nicht sagen kann, dass man nicht die Sachen auch viel besser vernetzt bekommt. Und diese Vielschichtigkeit, glaube ich, ist auch zukunftsfähig in meinen Augen.
Das ist ein tolles Schlusswort, Matthias. Umbau im Umbau war ein Thema des 44. Spieltags und ich fand einen ganz tollen Beweis für die Leistungsfähigkeit des deutschen Mittelstands heute hier bekommen. Tenbring, ich kannte die Firma vorher gar nicht. Super spannend. Du hast als agiler Libero gestartet heute hier bei unserem Podcast und hast uns dann mitgenommen über eure Vision 2030 und Führungsleitlinien, die ihr sehr pragmatisch kommuniziert und umsetzt. Und dann fand ich ganz spannend ein Highlight für mich. Diese Swing Production habe ich auch so noch nie gehört. Also vor allen Dingen das Thema eigenverantwortliche Produktion, also dass man wirklich so Unternehmer im Unternehmen hat. Und dann weiter so ein paar Sidesteps in Richtung Prozessoptimierung und auch innovative Ansätze wie eine autarke Energieversorgung, die euch dadurch auch sehr viel resilienter macht. Dann gegen Ende nochmal hast du ausgeführt, wie wichtig euch die Mitarbeitenden sind, dass das eben Kern eures Erfolges ist, auch Mitarbeitende gut auszubilden und auch weiterzuentwickeln und damit auch attraktiv zu sein für eure Mitarbeitenden. Und nach vorne blickend, Abschluss, eben, dass es wichtig ist, gute Partner zu haben, aber auch eine gewisse Diversität im Angebotsportfolio zu haben. Und damit stimmt dann auch der Claim, den ihr habt, dass ihr Generalisten seid. Ne, das fand ich auch ganz spannend. Also vielen herzlichen Dank, Matthias. War ein super spannender Podcast. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ja, schön, dass du da warst, dass du aufgelaufen bist als Libero bei uns. Und alles Gute dir und deinem Unternehmen. Ja, euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Spieltag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank und danke für die Einladung nochmal.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.